SWR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Unser Thema heute zur Kommunalwahl in Südwest-Niedersachsen. Am Mikrofon Martina Schimmelpenning.
Ich gehe wählen, ja.
Warum ich wählen gehe? Wir leben in der Demokratie und da sollte man auf jeden Fall wählen gehen.
Ja, selbstverständlich gehe ich zur Kommunalwahl.
Nein, ich gehe nicht wählen. Ja, es sollten besser die wählen gehen, die da wirklich auch Plan haben und sich da auskennen.
Meistens wähle ich dieselbe Partei, aber natürlich gucke ich bei jeder Wahl auf das Wahlprogramm.
Ich wähle eigentlich jedes Mal was anderes.
Ich gehe wählen, ja, oder bin immer wählen gegangen, aber ich glaube, dass sich durch die Wahlen nichts ändern wird.
Ich finde, weil sich das einfach gehört. Man kann sich ja nicht beschweren über alles, wenn man dann selber nicht an der Veränderung mitwirkt.
Ich denke, dass jeder für die Politik hier im Lande verantwortlich ist. Also jeder Bürger sollte schon etwas dafür tun.
Die Argumente sind klar. Jeder sollte wählen gehen, aber es ist wie immer. Die einen gehen zur Wahl, weil Wählen erste Bürgerpflicht ist, wie Kerstin Schnarr herausgefunden hat. Und die anderen gehen eben nicht. Und sie sind auch nur sehr schwer vom Gegenteil zu überzeugen. Nur 46% der Wahlberechtigten haben bei der letzten Kommunalwahl in Osnabrück ihre Stimme abgegeben. Deutlich weniger als die Hälfte. Für die Parteien ist also noch eine Menge zu tun, um Wähler zu mobilisieren, damit sie am 11. September zur Wahlurne gehen. In der nächsten Stunde berichten wir vom Wahlkampf in unserer Region, vom Streit um einen rot-grünen Weinstand im emsländischen Laten. Versprochen und schon wieder gebrochen, wie fällt die Bilanz der vergangenen 5 Jahre im Osnabrücker Rat aus? Mehr Integration, 44 Holländer wollen in der Grafschaft Kommunalpolitik mitgestalten und Politik ohne Parteibuch, Georgsdorf macht es vor. Zunächst aber steuert Birgit Schütte uns durch den Wald von Wahlplakaten, der sich derzeit an allen großen Plätzen und Ausfallstraßen in der Region auftut. Wer blickt durch? Durch den Schilderwald. Wer erkennt überhaupt, um welche Partei es sich handelt? Oder findet auf den Wimmelbildern mit Porträts den lokalen Kandidaten seiner Wahl?
Die stören ja beim Fahren und ich weiß nicht.
Einfach zu verstehen sind die Wahlbotschaften tatsächlich nicht. Zum Beispiel Leben, Lieben, im Kreise rollen. Die Wahlbotschaft von Thomas Thiele von der FDP. Das klingt ja nach ganz viel Meditation. Dabei ist der Fraktionsvorsitzende der FDP in Osnabrück eigentlich Hautarzt.
Ich habe etwas bewegt, was ich vorher nie erlebt habe. Die Leute schreiben mir E-Mails und fragen, was soll das bedeuten? Das hast du zu Wahlkampfzeiten sonst nie erlebt. Sondern das sind immer so sehr plakative Sachen. Und hier fangen die Leute dran, drüber nachzudenken.
Dabei sieht er Leben und Lieben ganz liberal. Jeder soll leben und lieben, wie und wen er will. Und dazu sich im Kreise drehen? Auch ganz liberal, ganz frei? Nein, man rollt im Kreis, korrigiert Thiele, und zwar mit dem Auto.
Für mich ist deswegen dieses im Kreise rollen, weil ich einen großen Kreisverkehr will. Ich will, dass wir den Wall in eine Richtung nur noch befahren können als Einbahnstraße und der Verkehr deswegen rollt.
Ist doch eigentlich ganz einfach. Warum bin ich da bloß nicht selbst drauf gekommen? Die SPD sendet eine weniger verschlüsselte Nachricht. Du entscheidest unser Osnabrück. Alles klar.
Diese Nix-Aussagen. Man muss sich schon intensiv befassen mit den Themen der Politik. Plakate geben da kaum Auskunft drüber. Also man macht einfach nur aufmerksam darauf, dass die Partei antritt, aber was sich dahinter verbirgt, das wird da nicht mehr vermittelt.
Was sich wohl hinter der ganz lieben und heilen Welt der Grünen verbirgt. Auf ihren Plakaten steht, Grün ist die Liebe über einer idyllischen Flusslandschaft. Denn unsere Stadt soll schöner werden, meint Anne Kura, die Vorstandssprecherin der Grünen.
Ich finde es vor allen Dingen nicht so schön, wenn die Stadt mehrere Wochen mit Plakaten zugepflastert sind, die nicht schön sind. Deswegen haben wir viel Wert auf optische Schönheit gelegt bei den Plakaten und nicht halt eine plumpe Forderung draufgeschrieben, sondern auch versucht, das ansprechend zu gestalten.
Schön, so eine grüne Welt. Von Wahlbetrug oder falschen Wahlversprechen kann bei solchen Plakaten später keine Rede sein. Aber grün ist die Liebe?
Wenn die Liebe grün ist, bei denen ist es gut, ne? Normalerweise ist die Liebe anders, ne?
Rot, natürlich. Die Liebe ist rot. Jedenfalls nicht grün.
Man lügt zu viel. Ich weiß nicht, wofür glauben soll.
Auch ohne Wahlversprechen und ohne politische Forderungen.
Den einzig vernünftigen Spruch, den ich gelesen habe, kam von den Piraten. Sinngemäß, diese Sprüche und Plakate sind alles Unsinn. Informiert euch.
Birgit Schütte berichtete aus dem Schilderwald. Was kann man denn tun, wenn Wahlplakate nur einen geringen Einfluss aufs Wählerverhalten haben und die Medien vor allem über die Parteien berichten, die nun mal die satte Mehrheit haben und dementsprechend fast alles gestalten, entscheiden, ins Gespräch bringen? Es ist so ein bisschen wie mit dem Hasen und dem Igel. Es sei denn, man hat eine wirklich gute, gesprächswertige Marketingidee. Wie zwei Politikerinnen in Laaten, die eine rot, die andere grün, die endlich auch mal mit an die Tröge wollen. Will heißen, mehr Sitze für die SPD und die Grünen. Bisher haben sie 6 Sitze, die CDU 22. Die Idee der beiden, eine lauschige Weinbude an den Ufern der Ems, um gemütlich mit dem Wähler ins Gespräch zu kommen. Nix da, heißt es vom CDU-Bürgermeister. Falscher Ort, die Bude muss weg. Hedwig Ahrens über eine Wahlkampfposse in Laaten.
Es ist ein lauer Sommerabend in Laaten. Am Flussufer der Ems öffnet Bärbel Funke die Klappen einer roten Holzbude und stellt Weinflaschen auf. Funke sitzt für die SPD im Laatener Rat.
Wir haben es im Emsland natürlich als SPD sehr, sehr schwer. Und wir hoffen, mit diesem Weinstand ein paar Leute auch nach hier hin zu bekommen, um auch ja, ein bisschen über die Politik zu reden.
Wein. Was soll's sein? Weiß oder rot?
Weißen. Seit Juni betreiben Funk und eine grüne Ratskollegin den Weinstand in Laaten. Er hat nur am Sonntag für einige Stunden geöffnet. Die Gewinne werden gemeinnützig gespendet. Die Idee kommt an. Bei gutem Wetter sitzen auf den Holzstühlen am Flussufer rund 20 Touristen und auch Einheimische.
Finde ich ganz gut. Trinken gerne Wein und unterhalten uns auch gerne. Schöne Gegend, direkt an der Ems, an der Brücke. Und hier haben wir früher gebadet. So sind wir mit dem Weg immer gerne hier gewesen.
Auch der CDU-Samtgemeindebürgermeister Karl-Heinz Weber ist Weintrinker. Statt mit seinen Ratskolleginnen anzustoßen, hat seine Gemeindeverwaltung die Weinbude beim Landkreis gemeldet. Das habe nichts mit Parteipolitik zu tun, betont Weber.
Also ich bin als Bürgermeister vor Ort eigentlich verpflichtet, auf Recht und Gesetz zu arbeiten. Da ist mir das egal, ob das eine rote Bude ist oder eine schwarze Bude. Im Außenbereich darf ich keine Gebäude errichten ohne eine Genehmigung. Deshalb hat unsere Bauabteilung das im Landkreis auch angezeigt.
Weil die Baugenehmigung fehlt, droht der Landkreis mit Abbruch. Die Holzbude ist keine 4 Quadratmeter groß. Da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen, findet Bärbel Funke.
Die ganze Geschichte zeigt, dass hier Macht ausgespielt werden soll. Es ist eine reine Schikane gegenüber der SPD-Grüne-Gruppe.
Die grüne Ratsfrau Annegret van Looyen hat sich für den Weinausschank einen Gewerbeschein besorgt. Die Freizeitwirtin will neben Riesling auch ihre Ideen für das ländliche Emsland unter die Leute bringen. Dazu gehört eine andere Agrarpolitik, die Abkehr von der Massentierhaltung. Derzeit vertritt sie allein die Grünen im Laatener Gemeinderat. Der CDU lasse sich nur schwer Stimmen abfangen, beschreibt sie den Wahlkampf.
Ich kann nur vermuten, dass sich hier dieses katholische gleich CDU-Denken unheimlich verfestigt hat und sich Abweichungen davon nur über einen längeren Zeitraum entwickeln.
Das weiß auch Karl-Heinz Weber. Die CDU kann auch bei den anstehenden Wahlen wieder mit der absoluten Mehrheit rechnen, glaubt er. Trotzdem nimmt er den ungleichen Wahlkampf sportlich.
Auch in einer Hochburg muss man natürlich intensiv arbeiten, um die Stimmen zu behalten. Insofern macht natürlich der Wahlkampf immer wieder Spaß, um zu zeigen, was man in der vergangenen Wahlperiode gemeinsam auf den Weg gebracht hat. Und ich denke, dass man im Emsland keine Sorgen haben muss, dass die Bürger das nicht so sehen.
Die rot-grünen Ratsfrauen wollen sich indes nicht so leicht geschlagen geben. In Sachen Weinbude haben sie beim Landkreis Widerspruch eingelegt und unerwartet Schützenhilfe aus der Wirtschaft bekommen. Der Spediteur Hans de Boer aus der Laatener Mitgliedsgemeinde Niederlangensiedlung bezeichnet sich selbst als konservativen Wähler. Jetzt kämpft er für den oppositionellen Weinausschank am Emsufer. Er hat die Holzbude kurzerhand auf Räder gesetzt und will damit der CDU im Rathaus den Wind aus den Segeln nehmen.
Da tritt man jemanden auf die Füße, wo man kann. Da habe ich den Vorschlag gemacht, dass wir die Hütte auf einen Autotrailer packen. Dann unterliegt das nicht mehr dem Bauamt, sondern der Straßenzulassungsverordnung.
Noch ist nicht klar, wie die Geschichte am Emsufer endet. Der kleinen Opposition aus SPD und Grünen in Laaten hat sie auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verschafft, als es der Weinausschank allein vermocht hätte, glaubt Bärbel Funke und kann sich ein wenig Schadenfreude nicht verkneifen.
In Zeichen des Wahlkampfes ist diese Geschichte auf jeden Fall für uns positiv.
Auch die Zeit läuft für die rot-grüne Weinbude. Bis über die Baugenehmigung beim Landkreis Emsland endgültig entschieden wird, sind die Kommunalwahlen wohl längst vorbei.
Ähnliche Machtverhältnisse wie im emsländischen Laaten, auch im kloppenburgischen Mollbergen, wo die CDU bislang unumstritten regiert. Ihren 17 Abgeordneten stehen nur 3 Oppositionelle gegenüber. Einer von ihnen ist der SPD-Mann Theo Bruns. Thomas Schwürzi stellt ihn vor.
Dass er noch nicht aufgegeben hat, kann man nur bewundern. Seit Jahren kämpft Theo Bruns im Gemeinderat von Mollbergen gegen Windmühlenflügel, aussichtslos angesichts der Mehrheitsverhältnisse. Gerade Windmühlenflügel aber und die in sich zerstrittene Mehrheit könnten seine Position nun verbessern, hofft der Sozialdemokrat.
Ich hoffe, dass wir jetzt bei unserer Zusammensetzung mit unseren Kandidaten da einige mehr in den Rat reinbekommen werden, also dass wir uns verdoppeln oder vielleicht verdreifachen werden. Es könnte wohl so sein, dass die CDU dann die absolute Mehrheit wohl nicht mehr hat.
Denn ein umstrittenes Windparkprojekt hat viele Bürger in der Gemeinde empört. Die SPD hat ihre Liste für ein Bürgerbündnis geöffnet.
Wir haben also uns hier damals mit der Bürgerinitiative gegen Wind zusammengetan und haben uns mehrere Male getroffen und haben dann festgestellt, dass wir doch sehr viele Gemeinschaften haben. Und um unsere Interessen ein bisschen weiter nach vorne zu bringen, habe ich gesagt, alleine kann ich das nicht schaffen mit meiner Zwei-Mann-Fraktion, Drei-Mann-Fraktion. Da brauche ich schon ein bisschen Unterstützung. Und so ist an sich dieses Bündnis entstanden. Wir beabsichtigen jetzt für die nächsten Kommunalwahl eine neue Formation zu wählen und wir haben uns dann zusammengetan zum Bürgerbündnis Mollbergen.
Dabei legt Theo Bruns Wert darauf, dass das neue Bündnis jetzt nicht nur den Windpark verhindern will. Es gebe viele Bereiche, die eine bislang übermächtige Mehrheit im Rat vernachlässigt habe.
Nein, wir beschäftigen uns mit einer ganzen Menge Themen. Also der Windpark ist eines der Themen. Wir beschäftigen uns mit der schulischen Entwicklung, wir beschäftigen uns mit der Weiterentwicklung des Ortes, wir beschäftigen uns hier mit der Dorferneuerung, die so ein bisschen, ins Hängen gekommen ist. Sind doch eine ganze Reihe Themen, also die wir beackern wollen. Also wir begrenzen uns nicht nur auf das Thema Windpark.
Tatsächlich bläst der bislang so siegesgewohnten CDU in Mollbergen der Wind mittlerweile sogar aus zwei Richtungen ins Gesicht. Neben dem Bürgerbündnis könnte nun auch das Zentrum in den Rat kommen. Enttäuschte CDU-Mitglieder aus den Reihen der Russlanddeutschen, die am liebsten ihre eigene Schule hätten. Das aber ist ein heißes Eisen in Mollbergen, das Bruns selbst lieber nicht anfassen möchte.
Die Schulgründung ist auch gar keine Sache der Kommune, das ist eine Landesaufgabe und da wollen wir uns jetzt auch vor der Wahl nicht irgendwie zu äußern. Das wird in Hannover entschieden und da würden wir jetzt uns momentan zurückhalten wollen.
Wenn eine Partei seit Jahren mit über Dreiviertel Mehrheit regiere, komme es zu Verflechtungen und internen Absprachen, meint Bruns. Das sei nicht gut für die Demokratie.
Wir haben also gesagt, wir wollen mehr, ein bisschen mehr Transparenz, wir wollen ein bisschen Bürgernähe mehr und vor allen Dingen Köpfe und nicht irgendwie Parteiideologien. Das ist für uns wichtig, dass die Bürger im Prinzip mitgenommen werden.
Dass nun auf seiner Liste zur Kommunalwahl mehr Nichtparteimitglieder als Genossen kandidieren, sieht Bruns nicht als Verrat an der Sozialdemokratie.
Ich sag mal, wenn ich merke, dass ich keinen eigenen Nachwuchs habe innerhalb meiner Partei und ich möchte was für den Ort Mollbergen tun, dann kann ich nicht unbedingt erwarten, dass alle jetzt mit fliegenden Fahnen zur SPD überwechseln. Da habe ich versucht, das zu öffnen und es scheint funktioniert zu haben. Und nun hoffen wir nur noch auf Wählerstimmen.
Unser Thema heute zum Kommunalwahlkampf in Südwest-Niedersachsen. Rot, Schwarz, Schwarz-Rot, Rot-Grün, Koalition mit Wählerinitiativen oder Unabhängigen oder ohne. In manchen Gemeinden in der Region geht es kunterbunt zu, in anderen herrschen klare Verhältnisse. Die Gemeinde Georgsdorf bei Neuenhaus hat die Farbenlehre jetzt aufgegeben. Dort tritt diesmal keine Partei an. Es gibt nur die Liste Gemeinsam für Georgsdorf. Susanne Schäfer hat den Ort in der Grafschaft Bentheim besucht und gefragt, warum sich die Politiker dort vom Parteiensystem verabschiedet haben.
In Georgsdorf gibt es einen ziemlich großen Stein. Der Findling ist so schwer wie 10 Elefanten. Ordentlich Gewicht also, dass 15 Menschen versuchen, da von der Stelle zu bewegen. Die 15 Menschen sind die Kandidaten für die Kommunalwahl in Georgsdorf. Auf einem Plakat sind sie mit dem Stein abgebildet. Es ist das einzige Wahlplakat im ganzen Dorf.
Wir ziehen an einem Strang. Wir arbeiten nicht mehr gegeneinander. Es gibt keine Parteien mehr. Es gibt keine Fraktionen mehr. Wir entscheiden gemeinsam. Gemeinsam können wir Großes bewegen. Das ist das, was es symbolisieren soll.
Sagt Anja Schupe. Sie ist eine der Ideengeberinnen für die unabhängige Liste Gemeinsam für Georgsdorf. Schupe saß bislang für die SPD im Gemeinderat. Sagt jetzt aber.
Wir haben es eigentlich immer als hinderlich empfunden, dass es Parteien gibt. Und wir haben gut zusammengearbeitet und im Endeffekt stand dann doch die Partei wieder im Vordergrund, wenn es um wichtige Entscheidungen ging. Und das wollten wir ändern.
Dafür haben sie die Wählergemeinschaft gegründet. 15 Kandidaten konkurrieren um 11 Plätze. Die Idee dazu gab es schon lange, aber der Weg dorthin war dann doch schwierig. Denn der Rat war eigentlich immer in CDU-Hand und an der Basis war viel Überzeugungsarbeit erforderlich, so der CDU-Vorsitzende Sven Kösters.
Es war eher so nach dem Spruch, etwas halt so, Blüffock so. Und das musste man aus den Köpfen rauskriegen.
Mehr Zusammenarbeit, mehr Transparenz, mehr Kommunikation und möglichst einstimmige Entscheidungen. Das ist der Wählergemeinschaft wichtig. 8 der bisherigen Ratsmitglieder haben sich dafür aufstellen lassen. André Köster etwa saß bislang für die CDU im Rat, allerdings ohne Parteimitgliedschaft. Die CDU war ihm nicht wichtig.
Im Prinzip war sie mir schon immer egal. Es ging mir eigentlich darum, das Dorf oder das Leben und die Entwicklung des Dorfes mitzuentscheiden. Von Anfang an.
Das ging aber bislang eben nur über ein Parteiticket. Und von der Partei hing auch die Bürgermeisterwahl ab. Denn der Bürgermeister wird in dem kleinen Ort nicht direkt, sondern aus dem Rat heraus gewählt. Diesmal sollen die Georgsdorfer zumindest indirekt mit ihrer Stimme auch den Bürgermeister wählen können. Anja Schupe wünscht sich deshalb, dass die Wähler ihre Stimme einem Kandidaten und nicht der Liste geben.
Man kann natürlich auch die Liste wählen. Wir hoffen, dass die Kandidaten gewählt werden, weil wir ja auch hoffen, dass dadurch eben halt der Bürgermeisterkandidaten auch sich rauskristallisiert.
Georgsdorf hat knapp 1300 Einwohner, ob im Tante-Emma-Laden oder vor dem Raiffeisenmarkt. Mit den Veränderungen hin zur Personenwahl und weg von der Parteienwahl sind die Bürger zufrieden.
Ich finde das gut, weil ich schätze, dass das jetzt besser läuft wie früher. Früher war ja nur die CDU am Ruder, nicht?
Ja, finde ich gut, auf jeden Fall, ja. Weil das irgendwie die Gemeinschaft mehr fördert. Das hat so vorher immer so die Leute ein bisschen geteilt, finde ich.
Ja, finde ich super. Hätte eigentlich schon seit Jahren sein müssen, dass es wirklich nur noch ums Dorf geht und nicht, wenn einer von der CDU was vorgeschlagen hat oder von der SPD vorgeschlagen hat, da waren die anderen von vornherein dagegen oder so. Und das wollen wir hoffen, dass das jetzt besser wird und deswegen werden wir auch werden gehen.
Wofür aber steht die Entwicklung in Georgsdorf? Läutet sie in Zeiten, in denen bundesweit die Mitgliederzahlen der Parteien sinken, eine andere politische Kultur ein? Nein, sagt Anja Schupe. Ganz ohne Parteien gehe es nicht. Denn für den Kreistag kandidiert sie auch als SPD-Mitglied.
Ich glaube, wenn es Samtgemeindeebene, Kreis, da ist eine Partei schon auch wichtig. Umso größer eben der Rat wird, umso schwieriger ist es, als einzelne Person auch was durchzusetzen. Und alles wird ja in Fraktionen vorbesprochen. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass man dann eben auch eine Partei im Hintergrund hat. Und man steht ja auch für etwas. Man hat ja sich irgendwann auch entschieden, zu einer Partei dazuzugehören. Und deswegen ist es halt dann auch so, dass man dann die Sachen auch besser vertreten kann, wenn man mit mehreren ist.
Das betont auch Reinhold Hilbers, Mitglied im Landesvorstand der CDU. Überall dort, wo es größer und anonymer wird, etwa im Kreistag, seien Parteien wichtig. Bei der Arbeitsteilung in Ausschüssen etwa müsse man sich auf ein gemeinsames Wertegerüst verlassen können. Und Hilbers sagt, Georgsdorf geht der CDU nicht verloren. Denn die Kandidaten hätten ja ihre Köpfe nicht gewaschen oder die Festplatte gelöscht. Viele der unabhängigen Kandidaten in Georgsdorf treten im Samtgemeinderat für die CDU an. Und da hier jeder jeden kennt, wüssten das auch die Wähler.
Susanne Schäfer über die parteilose Liste in Georgsdorf in der Grafschaft, wo es eine weitere Besonderheit gibt. 44 Holländer haben sich in den Gemeinden entlang der niederländischen Grenze aufstellen lassen. Einer, der schon seit der letzten Wahlperiode dabei ist, ist Peter Wiering, ehemaliger Offizier in der niederländischen Armee. Seit über 10 Jahren, seit seiner Pensionierung, wohnt er in Bad Bentheim. Und seit 5 Jahren sitzt er als einziger FDP-Mann im Rat mit einer ganz klaren Aufgabenstellung. 2000 Holländer leben in Bad Bentheim, von denen viele nicht gut integriert sind, sagt er. Denn
das kommt, weil die Holländer hier viel wohnen, aber ihre Kinder noch auch in Holland in die Schule schicken oder ihre Geschäfte in Holland machen oder in Holland sogar arbeiten. Und dadurch ist das Wort Integration mal zu benennen, die Integration bei vielen Holländern nicht so, wie ich mir das eigentlich wünsche, weil ich bin selber ja öfters mal umgezogen und ich weiß, wenn man irgendwo sesshaft werden will, dann muss man mitmachen mit den Leuten, die Sprache lernen und in die Schule gehen und in die Sportvereine.
Bessere Integration der Landsleute, das ist das eine Thema. Peter Wiering kämpft aber auch für einen anderen Politikstil. An seinem Wahlstand am Bentheimer Markt beschreibt er ihn als kompromissbereiter, weniger konfrontativ.
In Holland haben wir natürlich ein Vielfalt an Parteien, weil wir kennen ja nicht die 5%-Hürde. Also es gibt in Holland auch 1- oder 2-Personen-Parteien. Ne? Und deutsche Stammtischfreunde sagen mir öfters mal, ja, das kann ja nicht funktionieren. Aber es funktioniert, weil wir Holländer auch sehr pragmatisch sind. Wir wissen auch, wenn wir das nicht zusammen machen, haben wir keine Regierung. Und wir wollen ja nicht so werden als in Italien. Deshalb sind wir auch sehr schnell bereit, um Kompromisse zu schließen. Und ich habe die Erfahrung hier im Rat gemacht. Es werden andere vielleicht widerlegen, aber meine Erfahrung für mich persönlich ist, dass man hier, wenn die Mehrheit bestimmte Richtung auswählt, dann gehen die auch dahin und hören nicht mehr auf die Argumente von anderen. Und das ist für mich ein Demokratiebeleben, wovon ich sage, das liegt mir eigentlich nicht so. Ich möchte gerne zusammen beschließen, was wir machen und nicht, dass eines schon vorgibt, da geht es entlang, du kannst dagegen reden, was du willst, aber wir haben schon entschieden, da geht es entlang. Basta.
Braucht man dann eigentlich noch ein Parteibuch? Also hier in der Grafschaft sind ja mehrere Listen mit parteilosen Kandidaten.
Ja, das ist auch nach meiner Meinung eine sehr schlechte Entwicklung. Weil ich glaube, wenn man ein Parteibuch hat oder wenn man einen bestimmten Stil anhängt von Parteien, dass das schon sehr viel bringen kann. Und jedes Mal, wenn wir da Querschieße dazwischen haben, nur populistische Sachen machen, und dann auf eine bestimmte Art und Weise da versuchen, Stimmen zu erreichen, das wird, die ganze politische Landschaft ja beunruhigen. Und das ist nach meiner Meinung keine gute Entwicklung. Es ist ja auch so, dass die Leute ja nicht umsonst das machen. Weil wenn da keine klare Politik, politische Aussagen kommen und auch kein klarer politischer Stil ist, dann werden die Leute auch verunsichert und werden dann auch ihre eigenen Wege suchen. Daneben ist es ja auch, und das ist noch eine viel schlechtere Entwicklung, ist es ja so, dass immer weniger Leute zu der Wahl hingehen überhaupt. Wir sind ja schon froh, wenn wir 50%-Hürde schaffen. Und das finde ich sowieso bedenklich. Und sicherlich in Deutschland. Die Deutschen haben ihre Geschichte so, wie die ist. Und hier würde ich Demokratie mit einem ganz großen D schreiben, mit einem ganz großen Buchstabe. Und jeder muss eigentlich in der Schule schon erzogen werden, was das bedeutet, Demokratie. Und was für Verantwortung sie damit haben. Weil es ist ja leicht gesagt, die machen ja, was die wollen. Und darum gehe ich nicht zum Wahl ohne. Das ist ja der falsche Weg.
Wenn Sie gewählt werden, werden Sie für Ihre Partei gewählt oder werden Sie als Peter Wiering, der Holländer, der in Bentheim was voranbringen will, gewählt?
Ich glaube das Letzte, weil ich bin,
Dann spielt die Partei aber eigentlich keine Rolle.
Natürlich, weil die Leute, das kann man so sehen, aber es ist nicht so, weil die Leute wissen auch, wie ich ticke. Die wissen, ich stehe ja öfters mal in der Zeitung und die wissen auch, dass ich zum Beispiel, ich mag es nicht, dass man einen Haushalt verabschiedet, wo immer Schulden gemacht werden. Das mag ich nicht. Würde ich zu Hause nicht machen. Und ich finde, wir haben die Verantwortung als Politiker, das Geld zu verwalten, was die Bürger uns geben, die Steuergelder. Und damit sollen wir es machen.
Was ist denn Ihr größter Wunsch für den 11. September?
Mein größter Wunsch für den 11. September ist, dass wir 3 Sitze kriegen. Wenn wir mit 3 Ratsmitgliedern, wenn wir 3 Ratsmitglieder für die FDP in den Rat kriegen würden, dann würde keine absolute Mehrheit mehr entstehen. Und die absolute Mehrheit in Bentheim ist ja gegeben, weil unsere Bürgermeister ja hier mitstimmen darf. Was in Holland nicht der Fall ist. In Holland stimmen ja nur die politischen Parteien ab. Und das finde ich, damit hat ein Bürgermeister in Deutschland auch viel mehr Einfluss auf die Politik, weil er für eine bestimmte Partei steht. Und dadurch die Leute in seiner Partei auch ein bisschen mehr, ja, ich würde nicht sagen Zwang, aber doch ein bisschen mehr Druck machen kann, um bestimmte Richtungen aus abzustimmen.
Soweit Peter Wiering aus Bad Bentheim.
NDR1 Niedersachsen. Unser Thema.
Sie hören die Sendung Unser Thema heute zur Kommunalwahl in Südwestniedersachsen. Nach der nächsten Musik geht es um die Frage, was ist aus den Wahlversprechen der letzten Wahl geworden?
NDR1 Niedersachsen. Unser Thema.
Die Stadt Osnabrück, drittgrößte Stadt in Niedersachsen, hat vor allem ein drückendes Problem und das sind die Schulden. Ein Thema, das im Wahlkampf von den kleineren Parteien und Wählergruppierungen eifrig gesetzt wird. Die im Rat vertretenen großen Parteien, allen voran die Mehrheitsfraktion Rot-Grün und die CDU, streiten wie schon vor 5 Jahren um das Thema Verkehr. Susanne Schäfer mit einer Bilanz, was war vor 5 Jahren und was ist draus geworden?
Das Thema Verkehr entzweite schon bei der Kommunalwahl 2011 die Parteien. SPD und CDU kämpften für die Entlastungsstraße West, die Grünen lehnten die, wie sie es nannten, Westumgehung ab. Die Straße wurde nicht gebaut. Der Verkehr als Streitthema Nummer 1, das war auch schon früher so, erinnert sich Karin Jabs-Kiesler. Für sie endet jetzt nach 25 Jahren die Mitgliedschaft im Osnabrücker Stadtrat.
Ich glaube, wir hatten, was Verkehrsfrage angeht, immer schon Problemfragen. Ich erinnere mich vor Jahren, als man anfing, die großen vierspurigen Radialstraßen, die in die Innenstadt führten, zurückzubauen und dann eben 2 Busspuren dafür freizuhalten.
Die Liste lässt sich problemlos fortsetzen. Genau wie bei der aktuellen Wahl war der Neumarkt schon vor 5 Jahren ein Streitthema. SPD und Grüne formulierten 2011 das Ziel, den Neumarkt künftig für den Auto- und Lkw-Verkehr zu sperren. Zusammen mit FDP, Linkspartei, UWG und Piraten haben sie sich vorläufig durchgesetzt. Die Voraussetzungen für eine Fußgängerzone sind geschaffen. Die endgültige Entscheidung aber trifft der neue Rat. Die CDU und der eigens gegründete Bund Osnabrücker Bürger wollen, wenn möglich, nach der Wahl mit der nötigen Mehrheit alles wieder rückgängig machen. Warum aber wird über den Verkehr in Osnabrück so viel gestritten?
Die Konfliktrechtigkeit liegt natürlich an der Einstellung der einzelnen Leute. Ich würde mich selber nicht ausnehmen. Ich bin jemand, die durchaus das Auto gerne benutzt und auch in die Innenstadt fährt. Aber ich bin mir bewusst darüber, wenn es nun bestimmte Vorstellungen gibt, die historisch gewachsene Innenstadt anders zu gestalten und dass ich dann meinetwegen bei meinem Weg in die Innenstadt längere Zeit brauche.
Das Thema Bildung zeigt, dass Wunsch und Wirklichkeit oft nicht zueinander passen und Ratspolitiker manchmal auch merken, dass sie nicht jedes Ziel umsetzen können.
Beim letzten Mal war zum Beispiel ein Thema auch, dass man in Osnabrück eine dritte integrierte Gesamtschule schaffen wollte von Seiten der SPD aus. Dazu ist es nur nicht gekommen, nicht etwa, weil man das für überflüssig angesehen hätte, sondern weil man einfach erkennen musste, wir haben im Moment die Finanzmittel nicht dafür und es gibt andere Prioritäten, auch im Hinblick auf die Schulgebäude insgesamt.
Geld ist in einer Stadt immer knapp. Die Grünen versprachen im Wahlkampf 2011, die Bürger bei der Haushaltsplanung einzubinden. Der Bürgerhaushalt kam tatsächlich, aber er ist schon wieder Geschichte. Die Teilnehmerzahlen blieben hinter den Erwartungen zurück. Nach 2 Durchgängen beendeten die Politiker das Projekt Bürgerhaushalt. Stattdessen gibt es im Internet jetzt das Ereignismeldesystem. Bürger können hier ständig Kritik und Vorschläge äußern. Auch wenn vor einer Wahl die Fetzen fliegen. Oft werden im Rat dann doch Kompromisse geschlossen. Das weiß Karin Jabs-Kiesler nach einem Vierteljahrhundert Ratsarbeit.
Insgesamt würde ich wirklich sagen, nach der langen Zeit, die ich in der Kommunalpolitik bin, es ist ein Feld, in dem man sich sehr engagieren muss. Es ist ja eine ehrenamtliche Arbeit, wo man aber wirklich das Gefühl entwickeln kann, ich kann etwas bewegen. Und zwar nicht nur um jeden Preis, sondern sozusagen in Abstimmung mit vielen. Und man das Gefühl hat, das war sinnvoll für die Stadt.
Im Studio ist jetzt Semira Kilic. Sie ist 23 Jahre alt und kandidiert für die CDU für den Stadtrat in Melle. Ihre Eltern haben türkische Wurzeln. Frau Kilic studiert islamische Theologie in Osnabrück. Und sie war Bundesvorsitzende der DITIB-Jugendorganisation. Frau Kilic, was haben denn die älteren Damen und Herren in der CDU in Melle gesagt, als sie gesagt haben, ich möchte kandidieren?
Das Interessante ist ja, dass die Idee nicht von mir kam, sondern von der CDU direkt selbst. Also ich habe an einem Programm auf Landesebene teilgenommen, wo es darum ging, die Frauen in die Politik mit zu integrieren und dass mehr Frauen in die Politik reinkommen. Und meine Mentorin war damals Frau Gerda Höfel, Ministerin im Landtag für die CDU. Dann kam von ihr die Idee, ja, hättest du nicht mal Lust, bei den Kommunalwahlen für die CDU zu kandidieren? Und das habe ich mit Freude angenommen und deswegen, also die CDU war da ziemlich offen, als sie mich reingenommen haben.
Hätten Sie sich ohne dieses Mentoring-Programm der Landesregierung entschlossen?
In die CDU reinzugehen, ja. Direkt an den Kommunalwahlen teilzunehmen, eher weniger. Also da hätte ich gedacht, okay, ich bin jetzt 23, ich bin noch ein bisschen zu jung. Besonders wenn ich mir in Melli jetzt das Durchschnittsalter angucke, bin ich weit, weit unter dem Durchschnitt. Und da hätte ich nicht von eigener Initiative aus gesagt, ich kandidiere jetzt.
Ist es für Sie ein Problem, dass die CDU auf Landesebene im Moment nicht über den Staatsvertrag mit den Muslimen verhandeln möchte?
Nein, das sind zwei Paar Schuhe. Ich möchte Politik auf kommunaler Ebene machen. Was auf Landesebene ist, ist natürlich, ich habe meine eigene Meinung. Da stimme ich nicht mit der Partei überein. Aber ich glaube, die Demokratie lebt ja auch davon, dass man auch innerhalb einer bestimmten Gruppe verschiedene Meinungen hat und die dann ausdiskutiert und dann eventuell zu einem gemeinsamen Nenner kommt oder nicht. Aber dass sie das nicht machen wollen, finde ich schade. Aber das ist halt Politik und ich lebe damit.
Sie sind noch so jung, wenn Sie sich Ihre deutschstämmigen Altersgenossinnen angucken. Glauben Sie, dass es eine Rolle bei Ihrer Entscheidung gespielt hat, dass Ihre Eltern einen Migrationshintergrund haben, dass Sie vielleicht noch mehr wollen von dieser Gesellschaft?
Primär eigentlich nicht. Aber wenn ich mir das jetzt mit den anderen angucke und vergleiche, ist es ja so, dass man bei mir, beziehungsweise bei Leuten wie mir, die einen Migrationshintergrund haben, schon beobachten kann, dass die Leute mehr in die Politik reingehen. Ob das direkt mit dem Migrationshintergrund zu tun hat, das weiß ich nicht. Ich glaube, bei mir war das auch nicht so. Aber ich komme aus einer Familie, wo man viel supportet und wo man auch sagt, geh, mach. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Und es ist kein Weltuntergang. Und deswegen Migrationshintergrund, wie gesagt, eher weniger. Aber man möchte viel mehr machen. Das stimmt schon.
Spielt das Elternhaus eine Rolle, wie man zu Hause politisch geprägt oder eben nicht geprägt wurde?
Zum Teil. Wir haben in der Familie, was jetzt die deutsche Politik angeht, eigentlich Papa und ich eine Meinung. Und es gibt natürlich auch Punkte, wo wir halt untereinander streiten. Und meine Geschwister sind eher so ein bisschen parteipolitisch neutral. Also die ordnen sich überhaupt gar keine Partei zu, interessentechnisch. Die sind auch Partei oder politisch überhaupt gar nicht interessiert. Der Support kam von meinem Papa und vor allem auch, ja natürlich, das führt auch dazu, wenn man in der Familie diskutiert, ist man halt politisch, kennt man dieses Know-how und ist auch auf dem aktuellen Stand.
Ihr Vater ist ja der DITIB-Landesvorsitzende. Worüber streiten Sie denn mit ihm?
Über die aktuellen Geschehnisse, Flüchtlingspolitik spielt da eine Rolle. Der Islamvertrag natürlich primär, wie läuft das, was wird jetzt gemacht, die CDU hat sich zurückgezogen, was muss jetzt geschehen, damit man das doch durchkriegt. Das diskutiert man halt aus. Und ob man jetzt mit dem Staatsvertrag weitermachen möchte, ob wir jetzt ganz hart sagen, nö, wir hören jetzt auf, ne? Solche ganz banalen Sachen eigentlich.
Wir haben vorher in der Sendung mit Peter Wiering gesprochen, der für die FDP im Stadtrat von Melle sitzt und wieder rein möchte. Er ist Holländer und sagt, ein wichtiges Ziel für ihn ist es, die Holländer besser zu integrieren. Was ist für Sie das wichtigste Ziel im Meller Stadtrat?
Also die Integration, was die Muslime betrifft, läuft ja eigentlich bei uns. Für mich ist es wichtig, dass man die Stimme der muslimischen Community ein bisschen mehr hört. Wenn ich mir aktuell das Stadtprogramm angucke, ist es so, dass wir haben den Geranienmarkt, wo man, wenn man möchte, als muslimische Community einen Stand aufbauen kann und andere Sachen machen kann. Aber in den meisten Sachen, das liegt natürlich auch an der muslimischen Community, an uns selbst, dass wir da wenig auf die Leute zugehen, aber unsere Stimme muss ein bisschen mehr erhört werden und wir müssen ein bisschen aktiver sein. Und der erste Schritt dazu ist, dass man halt Leute aus der Community in den Stadträten sitzen hat.
Und jetzt wieder zurück zu dem Anfang. Sie sind erst 23.
Genau.
Sprechen Sie mehr dann die jungen Menschen mit Migrationshintergrund an oder kriegen Sie dann doch auch die Älteren?
Sowohl als auch. Also überwiegend die Jungen, weil ich ja auch mehr mit denen zu tun habe durch die Funktion in der DITIB-Jugend, aber auch die Älteren. Also ich habe einen Onkel, der gut auch in der Community ist und mit dem kann ich mich auch unterhalten und der sagt mir dann immer, ja, hier, guck mal, hier drückt der Schuh und das gefällt uns eigentlich nicht und so weiter. Und auch dadurch, dass ich im Moscheevorstand bin bei uns in Melle, kriege ich auch sehr viel mit und ich habe den besseren Draht zu den Jugendlichen, aber auch einen soliden, guten Draht zu den Älteren.
Und das Herz schlägt wo? Jetzt dann primär für die CDU und Sie folgen der Parteidisziplin oder dann eben doch Ihrer türkischen Community, die ja mit genauso viel Herzblut hinter vielem stehen?
Mein Herz schlägt für beides. Ich kann mich mit vielem der CDU identifizieren, vor allem, dass es auch eine christliche Partei ist und die christlichen Werte auch zu 90-99% auf den Islam anzuwenden sind oder auch mit dem sich übereinstimmen und mein Herz schlägt für beides. Ich finde es einfach gut, dass ich durch die Linie der CDU meine muslimischen Leute, die Community mitnehmen kann.
Vielen Dank, Frau Kilic.
Bitte schön.
unser Thema heute zum Kommunalwahlkampf in Südwestniedersachsen. Plakate, Programme und Kandidaten der großen Parteien sind überall gut vertreten. Kleine Parteien und Wählergruppierungen tun sich schwerer, sich und ihr Wahlprogramm bekannt zu machen. Es fehlt mangels ausreichender Werbemittel an großflächiger Plakatierung. Stattdessen sind Wahlstände oder Hausbesuche enorm wichtig. Und die Namen sind oft unendlich lang und kompliziert. Stattdessen gibt es Abkürzungen.
UWG, das sind die unabhängigen Wählergemeinschaft. DMD, demokratische.
Deutsche Mittelstands. Nee, so, deutsche Mittelstands, wie wär's damit?
Die Partei DMD, demokratische Mitte Deutschlands.
Das weiß ich nicht, das sind Exoten, solche, die interessieren mich nicht.
Also ich habe mich schon versucht, allumfassend eigentlich zu informieren. Ich habe im Internet geschaut. Auch in den kleinen Parteien können ja gute Leute sitzen, die aber vielleicht noch nicht so einen Rückhalt haben wie die Kandidaten in den großen Parteien. Also ich habe es mir schon noch intensiver überlegt, wen ich wähle, weil auch die kleinen Parteien natürlich gute Argumente haben. Deswegen würde ich schon sagen, dass sie es mir auf jeden Fall schwerer gemacht haben zu wählen.
Naja, hauptsächlich so ein bisschen über den Wahlschein. Also es ist natürlich ganz interessant zu beobachten, dass sich das so ein bisschen weiter auffächert, auch auf kommunaler Ebene. Also so eine richtige Medienpräsenz haben die meines Erachtens nicht. Also mit den Großen können sie da nicht mithalten.
Und dann gibt es noch die AfD, die Alternative für Deutschland, die sich über mangelnde Bekanntheit nun wahrlich nicht beklagen kann. Zur Wahl der Kreistage in der Grafschaft, im Emsland, im Osnabrückerland sowie Diepholz und Vechta tritt sie diesmal an. In der Stadt Osnabrück reichte es hingegen nirgendwo für die nötige Stimmenzahl zur Nominierung. Und auch der Wahlkampf in den übrigen Wahlkreisen gestaltet sich ausgesprochen, sagen wir mal, zäh. Denn kein Hotelier möchte der AfD einen Saal für eine Wahlkampfveranstaltung vermieten. Deshalb findet der Wahlkampf unter freiem Himmel statt und erwartet dann die 4- bis 5-fache Zahl an Gegendemonstranten, die lautstark klar machen: Wir wollen euch nicht. Und was will die AfD? Peter Kliemann.
Heiner Rehnens Auftritt verrät seine Herkunft. Sohn einer erfolgreichen Unternehmerfamilie aus dem emsländischen Hede. Businessanzug mit T-Shirt, modische Brille, dynamisch, selbstbewusst. Entsprechend seine Wahlprognose.
8 bis 10% halte ich für durchaus realistisch. Alles, was darüber kommt, wäre für uns ein großer Erfolg.
Sein Vater sei FDP-Mitglied, so der 23-jährige AfD-Mitbegründer. Das könne er gern bleiben, dennoch habe er die Unterstützung der gesamten Familie. Daher auch die Zeit für die Parteiarbeit. Die stecke auf kommunaler Ebene, allerdings noch in den Kinderschuhen, gibt er unumwunden zu.
Es ist natürlich völlig klar, dass wir als junge Partei noch nicht mit einem kommunalen Vollprogramm aufwarten können. Dementsprechend haben wir uns auf für uns wichtige Kernpunkte spezialisiert.
Dennoch gibt es einige kommunalpolitische Themen, mit denen seine AfD zu punkten versucht, zum Beispiel in der Landwirtschaft.
Es ist ein 6-seitiger Flyer, wo wir unter anderem auch Themen drin haben, wie eine Familienförderung, um eben auch jungen Familien den Weg ins Eigenheim etwas zu erleichtern, wo wir uns zum anderen auch hier im Emsland für eine etwas stärkere Polizeipräsenz einsetzen wollen. Die Landwirtschaft, wo wir sehr dafür sind, dass wir die Ausweisung weiterer Naturschutzgebiete zu Ungunsten der Landwirte ein bisschen eindämmen wollen. Wenn ich immer weniger landwirtschaftliche Nutzflächen habe, dann verteilt sich die Gülle natürlich auch auf immer weniger und die Nitratbelastung steigt automatisch.
Der studierte Wirtschaftsinformatiker und Volkswirt kam über die Eurokritik eines Professors zur AfD. Für ihn nach wie vor ein prägendes Thema. Der raue Gegenwind im Emsland sei eher von außen zugetragen, analysiert Rehnen. Beispiel die Blockadehaltung der Gastronomen bei der AfD-Suche nach Veranstaltungssälen. Den Vorhalt, dass die meisten Emsländer im Gegensatz zu seinem stellvertretenden Bundesvorsitzenden, den Fußballer Jerome Boateng, sehr gern zum Nachbarn hätten, umschifft der Jungpolitiker schon sehr geschickt.
Natürlich kommt eine Art Herabsetzung eines Fußballspielers natürlich nicht gut an, wobei ich allerdings auch glaube, dass Herr Gaulands Qualitäten eher nicht im Sportbereich zu finden sind.
Bei mir im Studio ist jetzt Professor Markus Thepe von der Universität Oldenburg. Er hat mit seinem Team die Parteipositionen von CDU, SPD, FDP, Grünen, Linken und der AfD zur niedersächsischen Kommunalwahl in den größeren Städten untersucht. Professor Thepe, wo sehen Sie die AfD in diesem Spektrum?
Nun, wir haben uns die Wahlprogramme der Parteien angeschaut, die in den kreisfreien Städten Niedersachsens zur Kommunalwahl antreten. Und wir haben versucht, daraus eine politische Landkarte zu extrahieren. Dazu haben wir uns das Vokabular angeschaut und nach Ähnlichkeiten gesucht, wobei Nähe oder Distanz eben Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit ausdrückt. Dann haben wir festgestellt, dass es durchaus so eine gesellschaftliche Links-Rechts-Dimension gibt. Was aber wichtiger ist, um die Parteiprogramme voneinander abzugrenzen, ist die Intensität des kommunalpolitischen Bezugs. Und da fällt eben auf, dass die Partei AfD, aber eben auch die Linke, einen eher geringeren kommunalpolitischen Bezug hat. Das heißt, der ist auch durchaus vorhanden in dem Programm, im Vergleich, in Referenz zu den anderen Parteien allerdings weniger stark ausgeprägt.
Wobei der Landesvorsitzende Ems-Fechte ja sagt, als junge Partei könne man gar nicht mit einem kommunalen Programm aufwarten. Ist das nachvollziehbar?
Ja, da müsste man vielleicht zwei Positionen einnehmen. Also aus der Parteiperspektive ist da sicherlich etwas dran. Um auf kommunalpolitische Problemlagen reagieren zu können, braucht man natürlich eine gewisse Personenstärke vor Ort. Man braucht einfach Ressourcen. Das sind Personen, die ihre Zeit opfern und die dann auch eine Programmatik entwickeln, die sich auch noch fügen sollte an die Programmatik. Die zum Teil geben die Parteien Kommunalwahlrahmenprogramme vor.
Und das hat die AfD nicht.
Genau, das hat sie nicht allen Orten gemacht. Zum Zweiten muss man natürlich auch sagen, was ist die Strategie möglicherweise bei dieser Kommunalwahl? Wird erwartet, dass die AfD gewählt wird für dezidierte kommunalpolitische Positionen oder sind es eben eher die großen bundespolitischen Themen, die Flüchtlingskrise, die Frage, gehört der Islam zu Deutschland etc., innere Sicherheit, für die dann die AfD in besonderer Weise steht und eher aus einem Motiv des Protests gewählt wird. Das hat dann gar nicht viel mit Kommunalpolitik zu tun.
Ihre Einschätzung, Sie leben ja privat in Osnabrück und lehren in Oldenburg, kennen also diese Region. Wie wird sie hier Fuß fassen, diese Partei?
Ich würde mich dem nähern vor dem Hintergrund aktueller Umfrageergebnisse. Wo steht die AfD im Bund? Dann sehen wir sie zwischen 12-13%. Kann man erwarten, dass sie es vielleicht schafft, in einen kreisfreien Städten in diesen Bereich zu kommen. Ich würde erwarten, dass es im ländlichen Bereich die Ergebnisse deutlich streuen. Also auch dort bei den Samt- und Einheitsgemeinden tritt die AfD nicht überall an.
Und in Osnabrück tritt sie nicht an.
In Osnabrück auch nicht. Bei den kreisfreien Städten würde ich auch nochmal, je nachdem, schauen, welche Traditionen die Städte haben.
Danke, Professor Markus Tepe. Wissen Sie schon oder jetzt, wo Sie übernächsten Sonntag Ihre Kreuzchen machen werden und wann und wo? Immer mehr Wahlberechtigte finden ja den eigentlichen Gang zur Urne lästig oder sie sind verreist. Dann dürfen sie vorab per Briefwahl wählen. Aber da kann auch so manches schief gehen, erzählt uns Katharina Lohmeier aus Osnabrück.
Wenn die Briefwahl läuft, sind wir 8 Wochen mit dem Wohnmobil unterwegs. Mal hier, mal da. Können Sie uns die Briefwahlunterlagen dahin schicken? Fragen wie diese sind offenbar keine Seltenheit im Wahlbüro der Stadt Osnabrück. Immer wieder haben Bürger Probleme, ihre Stimme in dem vorgegebenen Zeitraum abzugeben, vor allem, wenn sie im Ausland sind. Die Briefwahlunterlagen für einen Mann in Nepal kamen demnach wegen eines Zahlendrehers zurück. Wertvolle Zeit verging, trotzdem landete die Antwort rechtzeitig im Postkorb des Stadthauses. Anders als die Unterlagen eines in den USA lebenden Mannes, dessen Stimmzettel jahrelang genau einen Tag zu spät kamen, und zwar ohne Absender. Erst nach einer Rückfrage des Mannes per Telefon kamen seine Briefe künftig pünktlich. Manchmal handelt es sich aber auch nur um kurze Distanzen. An einem Wahlsonntag kurz vor 18 Uhr kam zum Beispiel dieser Hilferuf aus dem Stau. Ich stehe auf der A1 kurz hinter Münster. Können Sie meinem Wahllokal Bescheid geben, dass ich später komme? Das gehe allerdings nicht, heißt es von Seiten der Stadt. Alle Wahllokale werden am 11. September um 18 Uhr geschlossen. Ausnahmslos. Bis dahin ist aber noch Zeit, sich über das Programm der Kandidaten zu informieren, damit es dann nicht wieder aus einer Wahlkabine heißt, ich weiß einfach nicht, was ich wählen soll. Können Sie mir bitte helfen?
Also aufpassen, dass Sie alles richtig machen, wenn Sie am 11. September zur Wahl gehen. Das war unser Thema zur Kommunalwahl aus dem Studio Osnabrück mit Martina Schimmelpenning. Alle Beiträge können Sie noch einmal hören in unserem Podcast unter www.ndr1niedersachsen.de. Weitere Informationen zur Wahlberichterstattung finden Sie auch unter ndr.de/niedersachsen und klicken Sie dann auf unsere Region Osnabrück.